Nächste Haltestelle, der grüne Gaumen.
Hallo und welcome back zu einer weiteren Folge Weinkultur auf Strava-Tour. Hier sind wieder Anne und
Amelie.
Und wir freuen uns natürlich, dass ihr auch heute wieder eingeschalten habt. Denn es wird auf jeden Fall sehr grün. Das kann man an unserem Folgentitel ja schon sehen. Denn in der letzten kulinarischen Folge hier auf unserem Podcast-Kanal haben wir uns darüber unterhalten, wie fleischlastig doch eigentlich die fränkische Küche so ist, oder Amelie?
Genau, es ging sehr viel um den Fleischkonsum und die ganzen deftigen, schweren Gerichte. Und heute wendet sich das Blatt, würde ich sagen, denn heute dreht sich alles um, ja, den grünen Gaumen.
Was ist denn eigentlich für dich so der grüne Gaumen, Amelie?
Na, also für mich persönlich, wenn ich jetzt einfach das Wort grüner Gaumen höre, denke ich erstmal so an ökologische, biologische oder auch vegan-vegetarische Ernährung. Also vor allem an diese ganzen Superfoods vielleicht auch, alles was momentan noch so ein bisschen gehypt wird, diese ganze gesunde Ernährung, die natürlich auch jetzt gerade mit der ganzen Klimaschutzdebatte sehr im Fokus steht und ich denke auch für unsere heutige Generation oder für die Gesellschaft momentan sehr wichtig ist.
Das sehe ich ganz genauso und deswegen dachten wir uns, wir geben euch einfach ein paar Facts über die gesunde Ernährung, vegan, vegetarisch, aber auch, was ihr beim Kauf von Fairtrade-Produkten zum Beispiel beachten müsst. Und ich würde sagen, wir legen einfach gleich los mit unserer Weinempfehlung. Die darf heute natürlich auch sehr ökologisch und auch sehr Fairtrade sein.
Ihr wolltet schon immer mal einen entspannten Abend mit einem Glas Wein ausklingen lassen und dabei noch was Gutes tun? Dann hört jetzt genau zu, denn wir empfehlen euch einen Fairtrade-zertifizierten Merlot Cabernet Sauvignon Rotwein aus Südafrika. Sein leuchtendes Purpurrot mit den intensiven Aromen von Johannisbeeren wird eure Geschmacksknospen überraschen und dafür sorgen, dass man die kurze Geschmacksreise nach Südafrika nicht so schnell vergessen kann. Sicherlich sind einige von euch überrascht, dass auch in anderen Teilen der Welt Weinbau betrieben wird, da man den Weinbau häufig als typisch deutschen Wirtschaftszweig interpretiert. Allerdings ist das gar nicht mal so außergewöhnlich, da spanische Seefahrer im Rahmen der Kolonialisierung den Weinanbau in viele Teile der Welt gebracht haben. So gab es ihn auch schon in Ägypten vor 2500 Jahren. Hättet ihr das gedacht? Allerdings ist der Kauf von Weinen aus anderen Ländern der Welt, wie auch Südafrika, häufig mit unschönen Seiten verbunden, da die Arbeitenden schlecht bezahlt und ausgebeutet werden. Kinderarbeit, fehlende Arbeitsrechte sowie die tägliche Belastung mit Pestiziden sind hierbei auch zu nennen. Doch aufgepasst, für diese Missstände kann Abhilfe geschafft werden. Mit dem Kauf von Fairtrade-zertifiziertem Wein könnt ihr euch sicher sein, dass euer Lieblingstropfen nach den internationalen Standards von Fairtrade International hergestellt worden ist. Damit wird sichergestellt, dass die Arbeitenden angemessene Löhne, Gesundheitsschutz, Urlaub und soziale Leistungen erhalten. Zudem werden die Einnahmen aus Fairtrade-Zuschlägen auch zur Einrichtung von Krankenstationen oder für die Verbesserung der Wasserversorgung genutzt. Wenn ihr also beim nächsten Abend Lust auf eine geschmackliche Südafrika-Reise habt und gleichzeitig etwas für die nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeitenden leisten wollt, dann greift doch bei eurem nächsten Einkauf zu einem Wein mit einem Fairtrade-Siegel. Lasst es euch schmecken!
Jetzt zu der kalten Jahreszeit und vor allen Dingen im Winter steht mir meistens der Sinn eigentlich gar nicht nach einem Wein, wie wir jetzt in unserer Weinempfehlung gehört haben, sondern eher nach was Warmen. Amelie, trinkst du gerne Kakao?
Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich trinke richtig gerne mal, vor allem jetzt, wie du gesagt hast, in der kalten Jahreszeit einen schönen Kakao oder einen schönen Tee. Es wärmt einen immer so richtig von innen, da ist mir auch eher nach einem Heißgetränk.
Das Problem an Kakao ist allerdings oft, dass man, wenn man in den Supermarkt geht, gar nicht so richtig darauf achtet, wo man das herkauft zum Beispiel. Man kauft einfach das Billigste vielleicht, guckt vielleicht noch, von welcher Marke das ist, aber ansonsten guckt man da nicht wirklich auf die Inhaltsstoffe oder auch aus welchem Land das Produkt kommt. Bei Kakao ist es allerdings so, dass oft Kinderarbeit hinter der Produktion steckt. Wusstest du das?
Ja, das habe ich auch schon des Öfteren gehört und es passt jetzt perfekt eigentlich in unser Thema heute. Denn gerade Kinderarbeit ist ja auch eines der großen Probleme, die auf unserer Welt gerade vorherrschen und ich finde, es ist auf jeden Fall wichtig, das anzusprechen. Gerade weil sich bei uns ja auch viel um Essen dreht und in dem Fall hängt es ja jetzt auch zum Beispiel mit unserem Lieblingsgetränk zusammen.
Ganz genau. Und nicht nur Kinderarbeit ist ein großes soziales Problem, vor allen Dingen in Entwicklungsländern, sondern auch die Armut, die dort einfach vorherrscht und vor allen Dingen auch für Mitarbeitende auf den Plantagen, die einfach nicht fair und gerecht entlohnt werden für ihre harte Arbeit, nur damit wir billigen Kakao trinken können oder auch ein Stück Schokolade essen können. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem.
Ich finde auch, man muss sich wirklich manchmal überlegen, was eigentlich hinter den Sachen, die man täglich konsumiert, steckt. Und du hast ja auch schon gesagt, die Armut ist ein ganz großes Problem. Und damit verbunden natürlich auch diese großen ja, gesellschaftlichen Probleme, die von Land zu Land einfach unterschiedlich sind. Deshalb ist es wichtig, auch gerade darüber nochmal zu reden. Denn zum Beispiel gerade auch aus Afrika kommen ja sehr viele Produkte, die wir täglich konsumieren.
Genau, da ist Kakao und Schokolade vielleicht nur so ein kleiner Teil, aber wir essen ja auch gerne Obst und Gemüse aus anderen Ländern, die wir jetzt hier in Deutschland schwer anbauen können. Beispielsweise Bananen oder auch Avocados. Das ist für uns in unserer Gesellschaft teilweise selbstverständlich geworden, dass man in den Supermarkt geht und die einfach kauft. Und wir wollen alle das Billigste vom Billigen, aber natürlich auch eine gute Qualität dafür kriegen. Und dafür sind wir natürlich ganz wenig bereit, nur zu geben. Dadurch wird dieser Kreislauf wahrscheinlich nicht so einfach durchbrochen werden. Aber wir sind auf jeden Fall hier, um euch darüber aufzuklären, wie man beim Essen auf die Gesundheit und auch auf Fairtrade achten kann. Denn das ist auf jeden Fall schon mal der erste Step in die richtige Richtung.
Das mit dem Fairtrade finde ich gut, dass du das schon mal ansprichst. Aber ich persönlich habe auch immer sehr viele Schwierigkeiten, falls ich beim Einkauf doch mal darauf achten möchte, Fairtrade-Produkte einzukaufen, wie dieses Fairtrade-Siegel eigentlich aussieht. Weißt du da Näheres drüber?
Auf jeden Fall. Ich finde nämlich auch, es ist wichtig zu wissen, was Fairtrade ist und was nicht. Es gibt ja doch schon ziemlich viele Aufkleber auf den ganzen Früchten und auch auf den Produkten. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, was eigentlich das typische Fairtrade-Siegel ist. Das Fairtrade-Siegel sticht einem eigentlich direkt ins Auge, weil ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie ein Yin- und Yang-Zeichen. Auf jeden Fall auf der einen Seite. Es ist blau hinterlegt mit einem schwarzen Punkt und es formt sich zu einem Kreis und der wird so ergänzt mit einem grünen Restteil, was ein bisschen aussieht wie ein Blatt. Aber ich glaube, es gibt auch einige, die da einen winkenden Menschen drin sehen. Da muss man einfach mal genau drauf gucken. Also an alle Zuhörerinnen, die jetzt sich nicht direkt das Fairtrade-Siegel vor Augen führen können, googelt es doch gern einfach mal und dann könnt ihr uns ja unter die Kommentare in unserem neuen Instagram-Post schreiben, was ihr so beim Fairtrade-Siegel seht.
Finde ich es eine sehr gute Idee. Und dadurch, dass du mir es jetzt auch ein bisschen erklärt hast, wie es ausschaut, ist mir doch aufgefallen, dass ich es schon ziemlich oft gesehen habe, aber tatsächlich nur in ausgewählten Läden, meiner Meinung nach. Also in einem normalen Discounter, glaube ich, findet man kaum Fairtrade-Produkte.
Da muss ich dir leider widersprechen, Amelie. Ich habe das schon ganz oft gesehen, vor allen Dingen auf Schokolade, worüber wir vorhin geredet haben, aber auch auf Obst zum Beispiel und auf unseren heißgeliebten Avocados. Und was genau hinter dem Fairtrade-Siegel und auch hinter den Fairtrade-Produkten steckt, das hören wir uns jetzt in unserem Beitrag über die Fairtrade-Produkte an.
Beim Einkauf in den Supermärkten fallen einem häufig die unterschiedlichen Siegel auf den Produkten ins Auge. Egal ob Fairtrade, Bio, Vegan, Vegetarisch, die Menge an Gütesiegel für Produkte ist enorm und somit ist es wichtig, dass man die Bedeutung hinter den Siegeln versteht. Also, seid ihr bereit, euer Wissen bezüglich des Fairtrade-Gütesiegels zu vertiefen, vielleicht sogar zu erweitern? Na dann, los geht's! Bananen, Blumen, Kakao, Kaffee und Honig sind nur einige Produkte der riesigen Produktvielfalt, die mit einem Fairtrade-Gütesiegel versehen sein können. Die Liste an Fairtrade-Produkten ist riesig, doch häufig fragt man sich, was versteht man überhaupt unter Fairtrade? Fairtrade bedeutet auf Deutsch fairer Handel und meint in erster Linie die gerechte Verteilung von Erlösen. Besonders in ärmeren Teilen der Welt ist dies von hoher Wichtigkeit, da die Menschen in diesen Ländern so wenig verdienen, dass ein normales Leben kaum möglich ist. Fairtrade hat es sich zum Ziel gemacht, den Handel gerechter zu gestalten, vor allem für Menschen, die am Anfang der Produktionskette stehen. Dazu folgt Fairtrade bestimmten Grundsätzen. Als erstes sollen Diskriminierung und Ausbeutung verhindert werden, indem den Herstellenden der Fairtrade-Produkten wenigstens der Mindestpreis gezahlt wird, um die Produktionskosten decken zu können. Dazu gehören auch bezahlte Überstunden und Ferien, sowie verbesserter Gesundheitsschutz durch Schutzkleidung und Trainings für sicheren Umgang mit Chemikalien. Gleichzeitig findet bei Fairtrade-Produkten ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit statt, da ein umweltschonender An- und Abbau erfolgt, sodass die natürlichen Ressourcen geschützt werden. Hierfür wurde auch der Einsatz von Pestiziden und genmanipuliertem Saatgut verboten. Als letztes dürfen die langfristig stabilen und partnerschaftlichen Handelsbeziehungen, die durch Fairtrade garantiert werden, nicht außer Acht gelassen werden, da so den Produktherstellenden ein fairer Zugang zum Weltmarkt verschafft wird. Das Fairtrade-Siegel steht somit für fair angebaute und gehandelte Produkte, bei dem alle Zutaten zu 100% unter Fairtrade-Bedingungen gehandelt und physisch rückverfolgbar sind. Doch wer kontrolliert die Einhaltung dieser Kriterien und wie läuft das ab? Die Kontrolle bezüglich der Einhaltung der Fairtrade-Kriterien übernehmen sogenannte Fairtrade-Auditors, indem sie Gruppen- und Einzelinterviews mit den Arbeitenden, Management-Interviews, Feldbeobachtungen und Dokumentenchecks durchführen, um Verstöße gegen die Fairtrade-Kriterien leicht erkennen zu können. Somit wird beispielsweise die Einhaltung des Mindestpreises, der Verbot von Kinderarbeit sowie der persönliche Schutz der Arbeitenden geprüft. tritt bei der Kontrolle, den sogenannten Audits, die einmal im Jahr angekündigt stattfinden, ein Verstoß gegen einer der Kriterien auf, folgt eine Suspendierung, die so lange aufrechterhalten bleibt, bis entsprechende Korrekturmaßnahmen angestellt werden. Bei ausbleibender Korrektur dürfen die Produzierenden das Fairtrade-Zertifikat nicht mehr verwenden. Das klingt doch sehr vielversprechend, oder? Wenn ihr also beim nächsten Einkauf ein Fairtrade-Siegel seht, wisst ihr ab sofort, was sich dahinter verbirgt und was es bewirkt. Auch immer mehr Gemeinden setzen sich heutzutage für den fairen Handel ein und wollen zu einer positiven Entwicklung des weltweiten Handels beitragen. Diesen Gemeinden kann dann, nach vorangegangener Bewerbung, der Titel Fair Trade Town verliehen werden, um ihr Engagement für nachhaltigen und sozialverträglichen Konsum sichtbar zu machen und eine Verhaltensänderung ihrer Gemeinde zu bewirken. Auch Randers Acker darf sich seit dem 24.10.2021 als Fair Trade Town bezeichnen. Da statt der erforderlichen 2, 4 Geschäfte und statt einem 3 Restaurants und Weinstuben Fairtrade-Produkte anbieten. Auch im Bereich der Zivilgesellschaft hat Randers Acker die notwendigen Kriterien klar erfüllt. Neben der Schule bieten auch die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden 5 Vereine sowie 2 Verwaltungen Produkte aus fairem Handel an und setzen Informations- und Bildungsarbeit um. Hättet ihr gedacht, dass es bereits 777 Fairtrade-Towns in Deutschland gibt? Die Zahl steigt stetig und zeigt, dass eine Veränderung möglich ist und dass alle etwas bewirken können. Auch du.
Ich muss dazu jetzt persönlich sagen, was mich bisher doch öfter vielleicht von dem Kauf von Fairtrade-Produkten abgehalten hat, ist doch der enorme Preis. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen kannst, aber ich finde persönlich, dass Fairtrade-Obst oder auch, wo es mir sehr häufig aufgefallen ist, Fairtrade-Schokolade oder Fairtrade-Kakao, doch sehr viel teurer ist. Und deswegen muss ich sagen, war ich da doch immer sehr am Zögern und habe mich letztendlich doch für die günstigere Variante entschieden. Einfach, weil ich mir denke, okay, im Endeffekt schmeckt es ja genauso. Wieso sollte ich dafür mehr Geld ausgeben?
Das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen und es ist auch ein großes Problem, denn grundsätzlich wäre ich auch bereit dafür, mehr Geld auszugeben, um auch den Bauern und auch den Mitarbeitenden auf den Plantagen einfach die Möglichkeit zu geben, mehr zu verdienen. Das Problem allerdings auch an Fairtrade ist unter anderem, dass es zwar teurer für uns Konsumierende ist, aber für die Bauern, für die Angestellten dort gibt es eigentlich nicht so einen richtig großen Mehrwert. Also das meiste Geld, was da verdient wird, fließt eigentlich eher an die Produzierenden und auch an die Unternehmen. Und deswegen ist es für die Konsumierenden hier in Deutschland schwierig, mit Fairtrade sich so richtig anzufreunden. Denn man weiß ja eigentlich nicht zu 100%, wo das Geld, was man jetzt mehr bezahlt, eigentlich richtig hinfließt. Es wäre auf jeden Fall wichtig für die Zukunft vielleicht auch, um mehr Konsumierende für Fairtrade zu begeistern, dass man die Kosten vielleicht ein bisschen transparenter aufdecken könnte, dass man auch sieht, wohin das Geld fließt und wer davon so wirklich profitiert. Denn klar ist es mir wichtig, dass das Geld, was ich dafür investiere, auch an die richtigen Personen kommt.
Ja, exakt, dem stimme ich wirklich voll und ganz zu. Und ich finde, da sollte man wirklich mal drüber nachdenken.
Man muss aber auch dazu sagen, konstruktive Kritik an Fairtrade ist ja auch auf jeden Fall eine wichtige Sache. Aber dass es überhaupt schon Fairtrade gibt und auch faire Bedingungen für Arbeitnehmende überhaupt existieren, ist ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Man kann das auf jeden Fall noch ein bisschen ausweiten, aber grundsätzlich kann ich eigentlich nur empfehlen, auch mal, man muss ja nicht alles Fairtrade kaufen, aber beim nächsten Einkauf doch mal das ein oder andere Produkt vielleicht Fairtrade zu kaufen.
Ich finde im Großen und Ganzen machen diese Fairtrade-Organisationen schon viel richtig und sorgen dafür, dass wenigstens die Problemlösung mal so ein bisschen in die richtige Richtung angestoßen wird. Und die Konsumierenden, die sich eben dazu entschließen, Fairtrade-Produkte zu kaufen und diese ganze Organisation zu unterstützen. Wir haben hier in Würzburg auch einen super Weltladen in der Plattnerstraße. Für alle, die vielleicht dort noch nicht waren und es gerne mal ausprobieren möchten oder sich einfach mal umschauen möchten, was es für eine große Vielfalt an Fairtrade-Produkten gibt, weil da gibt es wirklich mehr, als man eigentlich denkt. Und ich denke, da kann man sich mal einen guten Überblick über die ganze Bandbreite des Sortiments verschaffen und sich vielleicht auch mal zu dem einen oder anderen Kauf entschließen und dann für sich selbst entscheiden, ob man in Zukunft öfter auf Fairtrade-Produkte achtet oder ob man es eben lässt.
Genau, und jetzt in der Weihnachtszeit findet man da vielleicht auch das ein oder andere passende Geschenk, vielleicht für einen lieben Menschen, dem man eine Freude machen will. Ich habe auch gelesen, dass sie tatsächlich faire Lebkuchen und faire Schoko-Weihnachtsmänner anbieten. Also da finde ich es auf jeden Fall ein Besuch mal drin.
Ich finde auch, das ist eine richtig gute Sache und wie du schon gesagt hast mit den Weihnachtsgeschenken, vielleicht bewegt man da dann den Glücklichen, der das Geschenk erhält, auch mal dazu, sich ein bisschen mit dem Fairtrade-Thema auseinanderzusetzen. Als wir jetzt gerade über Fairtrade-Produkte geredet haben, hattest du ja auch schon die Avocado erwähnt. Und die Avocado ist ja auch so, würde ich sagen, in den letzten Jahren zu so einem richtigen Food-Trend geworden. Also an jeder Ecke gibt es eigentlich Avocados zu kaufen oder in den ganzen Frühstückscafés zum Beispiel gibt es immer Avocado-Brot. Und was ich auch sehr mit diesem Avocado-Trend verbinde, ist ja zum einen dieses Gesunde, diese gesunde grüne Ernährung, dass man halt eben so Sachen auf dem Teller hat, wo man sagt, okay, die sind wirklich gesund. Aber auch die vegetarische oder vegane Ernährung zum Beispiel. Was sagst du denn dazu? Findest du auch Avocados sowas Typisches, wenn man sagt, heute koche ich mal vegetarisch oder vegan?
Ich finde schon, dass die Avocado auf jeden Fall so ein bisschen das Aushängeschild für alle vegetarisch und vegan lebenden Menschen ist. Denn es ist einfach sehr, sehr reich an vielen verschiedenen Fetten, die man dann doch als vegan oder vegetarisch lebende Person nicht so einfach zu sich nehmen kann. Und außerdem ist es auch sehr reich an Vitalstoffen. Und da würde ich schon sagen, dass das für Menschen, die sich mit der gesunden Ernährung sehr viel auseinandersetzen, doch ein großer Bestandteil der Ernährung ist.
Ja, und um jetzt vielleicht mal tiefer in diese veganen Materie einzusteigen, vielleicht erstmal ein paar Informationen, die vielleicht nicht jeder so weiß. In Deutschland leben aktuell zwischen 1,1 und 2,6 Millionen Menschen vegan. Man weiß es nicht genau, denn man hat immer nicht so den Unterschied, ob die Leute jetzt wirklich strikt vegan leben oder ob sie sich einfach größtenteils vegan ernähren. Aber ich muss sagen, das ist schon eine wirklich große Zahl. Und ich habe auch erfahren, dass sich der Vegan-Trend in den letzten Jahren sehr stark verändert hat und immer mehr Menschen sich dazu entschließen, auf tierische Produkte zu verzichten. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch noch die vegetarisch lebenden Menschen. Ich denke mal, das ist so die mehr verbreitete Ernährungsform, da es ja doch nicht so krass ist wie der Veganismus, aber man ja auch schon auf Fleisch verzichtet.
Ich finde es gut, dass du gerade schon auf den Fleischkonsum und beziehungsweise eher auf den Verzicht von Fleisch zu sprechen kommst, denn in Deutschland ist der Fleischkonsum über die Jahre hinweg tatsächlich tendenziell sinkend. Hättest du das gedacht?
Ich dachte schon, dass viele Leute sich jetzt dazu entscheiden, sich weniger von Fleisch zu ernähren, aber dass er so drastisch gesunken ist, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Um das jetzt mal so ein bisschen in Zahlen auszudrücken, 1993 wurden noch 7,7 Millionen Tonnen Fleisch jährlich verzehrt und 2020 in Anführungszeichen nur noch 7 Millionen Tonnen Fleisch jährlich. Das ist dann schon ein großer Unterschied. Witzigerweise essen wir in Deutschland am meisten Schweinefleisch. Über die Hälfte der konsumierten Menge ist tatsächlich Schweinefleisch. Wahrscheinlich ist die fränkische Bevölkerung die Bevölkerungsgruppe in Deutschland, die davon am meisten verzehrt. Und Geflügel folgt dann dicht mit 13 Kilogramm und Rind mit 10 Kilogramm pro Kopf. Also auf jeden Fall große Mengen. Aber der Rückgang ist deutlich zu sehen. Und inzwischen steht im Vordergrund auf jeden Fall auch das Tierwohl und woher das Fleisch überhaupt kommt.
Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass man da so eine positive Entwicklung erkennen kann. Ich denke auch, dass wirklich in den letzten Jahren vielen Leuten einfach klar geworden ist, dass man an seinem übermäßigen Fleischkonsum wirklich was ändern sollte und auch nicht von überall das Fleisch kaufen sollte, denn ich glaube, das ist wirklich nicht Sinn der Sache. Dadurch, dass man ja auch den Fleischkonsum verringert, da würde ich jetzt einfach mal zu einem Vorteil der veganen Ernährung kommen oder auch vegetarischer Ernährung, denn oftmals hört man ja das Gerücht, was sich aber mittlerweile auch durch verschiedene Studien bewahrheitet hat, dass rotes Fleisch oder generell Fleisch das Risiko an einer Krebserkrankung erhöht. Und wenn man eben auf Fleisch verzichtet oder seinen Fleischkonsum zumindest schon mal verringert, hat man dieses Risiko schon mal verringert. Und durch die ganzen anderen Nährstoffe, die man durch vegetarische oder vegane Ernährung, wie zum Beispiel in Obst oder Hülsenfrüchten zu sich nimmt, das stärkt die Abwehrkräfte und man macht sich halt einfach nochmal ein bisschen fitter.
Jetzt nochmal so einen kleinen Funfact, Amelie. Anfang 2021 haben ungefähr 33% der Männer täglich Fleisch konsumiert, Frauen dagegen aber nur 18% täglich Fleisch. Also da sieht man mal wieder, wir Frauen, wir wissen einfach, was gut ist.
Ja, das sehe ich. Ja, ich würde sagen, da hat die Statistik auf jeden Fall mal wieder recht behalten, ne? Was auch noch so ein ziemlich krasser Fakt ist und mich würde mal interessieren, womit du da so rechnest. Also du kennst ja bestimmt auch die Pflanzenmilch, die jetzt auch wirklich in jedem Supermarkt rumsteht und man sie kaufen kann. Ich persönlich trinke sie auch sehr gerne, da es eine gute Alternative zum tierischen Produkt ist. Anne, was würdest du denn schätzen, wie viel Prozent in Europa konsumieren denn regelmäßig diese Milchalternativen?
Puh, schwierige Frage. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht so 10%?
Wow, okay, also das ist wirklich sehr schlecht geschätzt, muss ich jetzt sagen. Aber ich wäre auch nie drauf gekommen.
Ja, wie viel sind es denn jetzt?
In Europa konsumiert fast jeder Zweite regelmäßig Pflanzenmilch. Und wenn man das Ganze auf Deutschland umrechnet, wird es nochmal krasser. Denn in Deutschland kaufen über 93% der Verbrauchenden regelmäßig die Milchalternativen im Supermarkt. Und ich finde, das ist wirklich heftig. Also entweder trinken sie sie statt der normalen Milch oder noch zusätzlich mit dazu. Und ich hätte damit wirklich nie gerechnet, dass es mittlerweile so viele Menschen sind, die diesem Trend nachgehen und ihn auch wirklich jetzt in ihre Alltagsgewohnheit übertragen haben.
Also das finde ich wirklich sehr interessant. Hätte ich auch niemals mit gerechnet. Ich habe schon allein das Gefühl, ich kenne die restlichen 3%, die keine Pflanzenmilch mögen. Also ich zum Beispiel liebe Hafermilch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Also ich muss auch sagen, Hafermilch ist so mein richtiger Favorit. Ich mag das sehr gerne, wenn man sich einen Cappuccino macht. Und bei den Hafermilch-Alternativen, finde ich, gibt es auch gute, die sich aufschäumen lassen, weil das war für mich immer so ein Kritikpunkt bei der Milchalternative. Aber ja, da kann ich mich dir wirklich nur anschließen. Und weil ich jetzt gerade schon angesprochen habe, dass so viele Menschen in Deutschland die Pflanzenmilch konsumieren, die Deutschen lieben anscheinend nicht nur die Pflanzenmilch, sondern generell die veganen Produkte, denn die Umsätze mit veganen Lebensmitteln sind in letzter Zeit auch rapide angestiegen und vor allem während Corona haben anscheinend die Leute ihre Essgewohnheit extrem überdacht, denn seit Corona ist der Umsatz an veganen Lebensmitteln in Deutschland um 59% angestiegen und es ist wirklich heftig. Also ich hätte damit selber niemals gerechnet und ich habe auch nie so wirklich drüber nachgedacht, aber anscheinend haben die Leute jetzt einfach während ihrer Quarantäne oder ihres Homeoffice einfach mal drüber nachgedacht, vielleicht mal die Ernährung umzustellen, was ich echt krass und auch ziemlich bewundernswert finde, aber ich finde es gut, dass der Markt so boomt.
Ich finde es auch super und vor allen Dingen die ganze Zeit während Corona hört man eigentlich nur schlechte Neuigkeiten und jetzt passiert doch während Corona auf einmal mal was Gutes. Finde ich wirklich richtig toll. Und keine Empfehlung jetzt vielleicht an alle Zuhörerinnen, die sich auch mal überlegen, vielleicht ein paar pflanzliche Produkte auszuprobieren. Ich kann vegane oder vegetarische Aufschnittwurst total empfehlen. Die schmeckt total lecker und hat auch nicht diesen typischen Wurstgeruch, der mich persönlich immer gestört hat.
Ja, die kann ich auch sehr empfehlen und das ist gut, dass du es gerade schon ansprichst mit dem veganen oder vegetarischen Wurstersatz, denn wir haben ja auch so ein bisschen die Debatte darüber, dass viele Menschen es stört, dass es vegan ist oder vegetarisch, aber trotzdem noch Wurst oder Fleisch heißt. Für alle, die vielleicht noch ein bisschen mehr auf das Thema eingehen wollen, könnt ihr auch gerne im Blog unseres Ersi-Projekts nachschauen. Die haben nämlich auch einen richtig tollen Beitrag darüber geschrieben, wie sich das so mit dem veganen Wurst- und Fleischkonsum verhält. Den Link zum Blog findet ihr dann auch in unserer Folgenbeschreibung. Ich finde auch gerade beim Kauf von vielleicht Pflanzenmilch oder auch bei dem Käseersatz sollte man vor allem mal auf die Inhaltsstoffe genau achten, denn nicht jedes vegane Ersatzprodukt ist unbedingt auch gesund. Oftmals enthalten die viele Geschmacksverstärker oder Verdickungsmittel, die nicht so gesundheitsfördernd sind und deswegen sollte man da vielleicht darauf achten, dass man sich da auch noch ein bisschen die besseren Produkte aussucht.
Dazu muss ich aber auch sagen, dass man sich jetzt nicht nur bei der vegetarischen oder veganen Ernährung vielleicht durch den Kopf gehen lassen sollte, was man zu sich nimmt und welche Inhaltsstoffe die Produkte haben. Sondern auch bei tierischen Produkten ist es natürlich wichtig, auch bei dem Fleisch vielleicht nicht unbedingt das Billigste zu kaufen.
Und ich finde, man sollte generell echt wirklich, wie du sagst, einfach mal auf die Inhaltsstofftabelle schauen, was sich generell hinter dem Essen verbirgt. Was man aber auch noch hervorheben sollte, ist einfach die Tatsache, dass man wirklich niemanden verurteilen sollte, der sich jetzt vielleicht nicht vegan ernähren kann. Denn vor allem die Ersatzprodukte, die wir gerade angesprochen haben, sind oftmals sehr viel teurer als das tierische Produkt dazu. Und deshalb ist die vegane Ernährung ein sehr privilegierter Ernährungstrend, dem natürlich nicht jeder folgen kann. Und ich finde, das muss man natürlich auch akzeptieren.
Dazu kann ich auf jeden Fall noch sagen, dass in Deutschland vor allen Dingen der Fleischkonsum doch sehr begünstigt wird, denn im Gegensatz zu veganen Ersatzprodukten oder vegetarischen Alternativen wird Fleisch nur mit 7% besteuert, vegane und vegetarische Ersatzprodukte allerdings mit 19%. Da kann man sich ja dann schon ausrechnen, warum, denn ausgerechnet diese Alternativen viel teurer sind. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so in Zukunft entwickeln wird, denn ich glaube nicht, dass das auf Dauer so bleiben wird.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil gerade dadurch, dass wir jetzt eben auch schon gehört haben, dass sich der Trend eher zu veganer oder vegetarischer Ernährung hin entwickelt, denke ich auch einfach, dass da mal ein bisschen Change stattfinden muss und die Produkte, die vegan oder vegetarisch sind, auch einfach mal ein bisschen in die Preiskategorie eingeordnet werden sollten, in der sich die Fleischprodukte gerade befinden, weil ich finde es wirklich nicht in Ordnung, wenn man im Endeffekt Tiere, die mal gelebt haben, so billig verkauft und die meisten Menschen das dann gar nicht mal wertzuschätzen wissen.
Natürlich ist es auch kein Aufruf jetzt hier an alle Zuhörenden, komplett vegan zu sein, sondern einfach vielleicht mal ein bisschen offen für was Neues zu sein. Man muss ja nicht komplett vegan oder vegetarisch leben, sondern es ist einfach wichtig, dass man sich vielleicht ein bisschen ausprobiert, einfach mal ein bisschen offen für neue Ernährungsformen ist. Und ich glaube, da kann man vor allen Dingen in Würzburg richtig viel Neues entdecken. Zum Beispiel das Frohstoff. Ich bin mir sicher, viele Zuhörenden hier aus Würzburg kennen das schon. Das ist auch total bekannt, auch außerhalb von Würzburg. Und für alle Zuhörenden, die nicht genau wissen, wo das Frohstoff sich befindet, das ist direkt am Barbarossaplatz. Also das kann man wirklich gar nicht verfehlen. Und es gibt eben dort nur vegane Produkte und vegane Gerichte. Das Gute daran ist auch, dass es glutenfrei ist. Das ist bei vielen Gästen auch immer das Problem, dass sie oft keine glutenfreien Alternativen bekommen im Restaurant. Und hier kann man auch darauf achten, dass man zum Beispiel Allergien vorher angibt. Dann wird das Gericht eben frisch zubereitet, ohne die Inhaltsstoffe, auf die man zum Beispiel allergisch reagiert. Ich finde, das könnte man auf jeden Fall mal ausprobieren, oder?
Also ich würde es auf jeden Fall sehr gerne mal ausprobieren, denn ich finde auch, man sollte immer offen für neue Trends sein und wenn man damit sich und der Umwelt noch was Gutes tut, finde ich, kann man das ja eigentlich gar nicht ablehnen.
Außerdem vielleicht so für alle, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben, man kann dort auch vegane Kochkurse belegen, also vielleicht für den einen oder anderen auch eine ganz schön interessante Idee für Weihnachten jetzt.
Genau, also falls ihr noch kein Geschenk für eure Eltern habt, vielleicht schickt ihr sie mal zu einem veganen Kochkurs.
Aber es gibt natürlich nicht nur das Frohstoff, bei dem man sehr lecker vegan essen kann, sondern auch Veggie Bros. Wie der Name schon sagt, gibt es dort viele verschiedene vegetarische Gerichte, aber auch natürlich vegane Optionen. Und die Speisen werden auch frisch von der Hand zubereitet, genau wie im Frohstoff. Da wird auf jeden Fall Wert darauf gelegt, dass nur die besten Zutaten und besten Inhaltsstoffe in euer Essen kommen. Und es gibt viele verschiedene leckere Gerichte, zum Beispiel vegetarische Streetfood oder auch vegane Streetfood, zum Beispiel Falafel-Wraps und auch viele Gerichte mit Hummus. Ich weiß nicht, magst du gern Hummus?
Ich muss sagen, ich finde Hummus richtig, richtig lecker. Also ich mache mir das auch manchmal daheim selbst. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt höre, dass es bei Veggie Bros so viele leckere vegane und vegetarische Gerichte gibt, würde ich es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren, weil ich da tatsächlich noch nicht war. Es ist ja, glaube ich, auch ganz in der Nähe hier von unserer FH. Und ich würde sagen, da könnten wir doch auch mal demnächst hingehen, wenn wir eh schon hier sind. Ich finde es jetzt auf jeden Fall schon mal extrem gut, dass es auch hier in Würzburg schon so viele Restaurants oder Geschäfte gibt, in denen man vegetarische oder vegane Produkte kaufen kann oder eben auch mal vegan oder vegetarisch essen gehen kann. Denn wie ich schon die ganze Zeit erwähne, man tut damit nicht nur sich, sondern auch der Umwelt was Gutes. Wir hatten ja ganz am Anfang schon über den ökologischen Fußabdruck gesprochen. Aber was natürlich auch brandaktuell ist, ist natürlich der CO2-Fußabdruck, über den jeder spricht. Der CO2-Fußabdruck sagt eben darüber etwas aus, wie viele Emissionen an CO2 ein Mensch in einer gewissen Zeit verbraucht. Und es wird ja oft gesagt, dass vegane Ernährung sehr CO2-freundlich ist, aber man fragt sich halt immer, ist das nur ein Gerücht oder stimmt das wirklich? Deswegen habe ich mir ja auch nochmal ein paar Zahlen recherchiert und deswegen will ich dich jetzt auch einfach mal wieder schätzen lassen.
Weil das ja auch so gut geklappt hat gerade.
Wie viele Kilogramm CO2 schätzt du denn, können jährlich durch vegane Ernährung eingespart werden?
Ich schätze um die 150 Kilogramm.
Also es ist auf jeden Fall, ja, weitaus über 100. Es sind nämlich tatsächlich 670 Kilogramm und damit würde sich der CO2-Fußabdruck auch um enorme 73% verringern. Also schon krass, oder?
Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Mir war schon klar, wahrscheinlich ist es einiges, aber 73%, wenn man das mal bedenkt, was das für einen Unterschied in unserer Welt machen würde, finde ich schon sehr faszinierend.
Ja, ich finde auch, es sagen immer viele, ja, damit kann man doch nicht die Welt retten, aber ich denke, damit könnte man schon ein Stück weit die Welt auf jeden Fall verbessern. Was auch noch ganz interessant ist, da man ja auch die CO2-Debatte oft mit dem Fliegen vergleicht, durch die vegane Ernährung würde man ca. 2 Tonnen Treibhausgase jährlich sparen und wenn man das in Flüge umrechnet, wären es ca. 8 innereuropäische Economy-Class-Flüge. Also wenn man sich das mal vor Augen hält, ist es schon wirklich enorm.
Was auch oft immer thematisiert wird, ist, dass die vegane oder vegetarische Ernährung ja relativ viel Wasser verbraucht, denn zum Beispiel Avocados sind ja Bäume, die sehr, sehr viel Wasser brauchen, um ihre Früchte zu tragen. Was würdest du denn schätzen, Amelie? Jetzt hast du mich die ganze Zeit schon bloßgestellt, jetzt bist du mal dran. Wie viel Wasser verbraucht 1 Kilogramm Avocados?
Puh, ich würde jetzt sagen vielleicht 50 Liter.
Es sind tatsächlich 1000 bis 1500 Liter Wasser. Deswegen kann ich schon verstehen, dass diese Debatte immer häufig wieder zur Sprache kommt. Was würdest du aber jetzt schätzen, wenn ich dich fragen würde, was 1 Kilogramm Rindfleisch verbraucht?
Puh, also ich glaube, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder komplett daneben liegen, aber vielleicht 30 bis 40 Liter?
Es sind tatsächlich 15.000 Liter Wasser pro Kilogramm Rindfleisch. Wenn man sich das mal vor Augen hält, ist die Avocado dagegen ja eigentlich nur so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, also das muss ich sagen, überrascht mich jetzt auch wirklich total positiv, weil ich finde, dann hat man jetzt schon mal so ein bisschen dieses Thema aus dem Kopf gestrichen, dass die Avocado als Frucht so viel Wasser verbraucht, aber Fleisch einfach doppelt und dreifach so viel.
Man muss ja auch dazu sagen, Avocados sind nicht die umweltfreundlichste Frucht, aber sie sind auf jeden Fall umweltfreundlicher als Fleisch.
Ich denke auch, in der Diskussion wird es immer Vor- und Nachteile geben für oder gegen die vegane oder vegetarische Ernährung. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich mal so extreme Zahlen vor Augen hält, da kann man ja im Endeffekt gar nichts Negatives mehr dagegen sagen. Und ich denke mal, wenn Fleisch schon so viel Wasser verbraucht, also da sollte man wirklich darüber nachdenken, seinen Konsum extrem zu verringern.
Und das ist auch genau der Punkt, warum wir diesen Podcast hier eigentlich machen. Denn natürlich geht es uns nicht darum, dass jetzt jeder komplett auf Fleisch verzichtet oder jetzt komplett vegan lebt, sondern es geht einfach darum, dass man vielleicht das Fleisch mehr zu schätzen lernt und auch einfach ein bisschen mehr darauf verzichtet. Denn man muss nicht einfach 7 Tage die Woche permanent nur Fleisch essen. Man kann es auch auf ein paar Tage nur aufteilen und auch einfach ein bisschen, ja, nachhaltiger einkaufen. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste. Wenn jeder darauf achtet, können wir die Welt auf jeden Fall ein Stückchen besser machen.
Genau, wir wollen euch zu gar nichts überreden, denn wir essen beide selbst ab und an Fleisch. Aber ich finde auch, wir leben heutzutage in so einer Wegwerfgesellschaft. Wenn man das Fleisch dann nicht gegessen hat und es ist abgelaufen, wird es einfach weggeschmissen. Und wenn man sich dann noch den billigen Preis teilweise vor Augen hält und wo man das auch wirklich überall kaufen kann, dann muss man echt mal darüber nachdenken, was eigentlich hinter seinem Essen steckt. Und ich denke, wenn man sich das ein paar Mal vor Augen führt, wird einem auch klar, dass man damit eigentlich niemandem schadet, sondern einfach nur ein Stückchen zur Weltverbesserung beiträgt.
Und jetzt so zum Abschluss, Amelie, habe ich ein paar vegane Produkte für dich rausgesucht, die zufällig vegan sind, aber von den Produzierenden eigentlich gar nicht so richtig geplant waren. Zum Beispiel, wusstest du, dass Oreo-Kekse komplett vegan sind?
Nee, also das wusste ich wirklich nicht, denn ich dachte immer, in den Oreo-Keksen ist diese berühmte Milchcreme und bei Milch denke ich natürlich immer an ein tierisches Produkt.
Tatsächlich kann man die ohne schlechtes Gewissen essen. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass Rittersport, also die Marke Rittersport, jahrelang schon Marzipan und Halbbitterschokolade auf dem Markt hat, die komplett vegan ist, ohne dass sie das überhaupt beabsichtigt haben. Deswegen würde ich sagen, beim nächsten Schokoladenkauf kann man auch da mal wieder drauf achten.
Finde ich auch wirklich sehr gut zu wissen, denn ich mag auch sehr gern die Halbbitterschokolade. Und wenn ich jetzt weiß, dass die auch noch vegan ist, finde ich, kann man das auf jeden Fall mal unterstützen.
Und vielleicht für Zuhörende, die noch Geschenke für ihre Eltern suchen, Mon Chéri ist auch komplett vegan.
Das wusste ich tatsächlich auch nicht, aber das muss ich auf jeden Fall meinem Papa mal erzählen, weil der isst für sein Leben gern Mon Chéri und ich glaube, damit hätte er nicht gerechnet, dass ausgerechnet das vegan ist.
Ich finde, wenn man einfach nur ein bisschen guckt und sich im Supermarkt vielleicht ein bisschen näher die Produkte anschaut, sieht man vielleicht doch das ein oder andere Produkt, was vegan ist, obwohl man es eigentlich gar nicht wusste. Und ich finde, da kann man dann auch guten Gewissens einfach mal nach diesen Produkten im Regal greifen.
Genau, da sieht man nämlich, dass vegan auch richtig, richtig lecker und auch süß sein kann.
Wie wir jetzt auch in unserem Podcast die ganze Zeit über den grünen Gaumen geredet haben, finde ich, passt auch Nachhaltigkeit im Verkehr super ins Thema.
Ja, finde ich auch. Und deswegen solltet ihr unbedingt bei der nächsten Folge von Weinkultur auf Strabatur einschalten, denn da erzählen euch die Jungs ein bisschen was über den öffentlichen Nahverkehr und auch was vielleicht für uns Studis ganz interessant ist, was wir da für Angebote nutzen können.
Und jetzt müssen wir uns schweren Herzens von euch verabschieden, denn das ist leider unsere letzte Folge hier für euch in unserem Podcast Weinkultur auf Strabatur.
Genau, das ist jetzt natürlich nur von unserer kulinarischen Podcast-Gruppe die letzte Folge. Von den anderen hört ihr ja noch ein bisschen was.
Aber ich würde sagen, ihr habt auf jeden Fall die wichtigsten kulinarischen Aspekte hier in Würzburg mit uns kennengelernt.
Ja, ich muss sagen, da werde ich auch ein bisschen wehmütig, wenn ich darüber nachdenke, denn das ganze Projekt hat mir und ich glaube uns beiden auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Umso trauriger ist es, dass unsere Gruppe heute die letzte Folge hat, aber vielleicht ist es ja kein Abschied für immer.
Und ihr könnt ja noch die weiteren Folgen genießen, die die anderen Gruppen für euch noch vorbereitet haben. Wir sagen jetzt Tschüss und bis bald.
Genau, man hört sich.
Nächste Haltestelle, der Traum von Linie 6.